Memleket.
Ich bin Gülten Akgünlü. Vor lauter Ü sieht man den Wald kaum mehr. Bringe ich gerne als Spruch. Weil die Leute dann fragen, ah, ist das türkisch? Dann ja, das ist türkisch, war jetzt auch nicht so schwer zu erkennen. Ja, das ist dann schon mein Einstieg, um bei den Leuten zu zeigen, wie ich so tick und woher ich stammen könnte oder meine Eltern. Ich höre sehr oft, woher kommt denn dein Name? Weil ich, glaube ich, den Leuten auch den Raum lasse, danach zu fragen. Und dann versuche ich es den Leuten selber einfach zu machen, indem ich dann so was Witziges oder die Angst ihnen versuche zu nehmen. Die Angst, dass sie in ein Fettnäpfchen treten könnten, dass sie vielleicht ein bisschen rassistisch rüberkommen könnten, obwohl sie ja alle Menschen lieben und nichts damit zu tun hat, dass meine Eltern oder dass mein Name von woanders kommt. Die Differenz wird eigentlich beidseitig hergestellt. Weil ich habe ja selber auch Mühe mit 0815 Namen wie Anna Meier oder so weiter, die ich mir halt nicht merken kann. Und wenn die Leute dann Gülten Akgünlü hören, zum Beispiel Menschen, mit denen ich in der Schule war, dann merken sie sich das auch 20 Jahre danach. Und ich habe dann den Philipp vergessen, wie der zum Nachnamen heißt oder ob er jetzt doch der Hans war. Ja, daher eben, Differenzen gibt es beidseitig. Von mir zu erzählen fängt wohl biografisch an. Meine Mama, die Dunkle Wolke zum Nachnamen heißt, übersetzt. Und mein Papa, der mit dem weißen Tag heißt. Daher dachte ich auch immer, ich habe ein bisschen was, damals noch inkorrekt benannt, Indianisches in mir, weil die Hochzeit von meinen Eltern, so einige Fotos, die es noch davon gibt, im Dorf aufgenommen wurden. Und da sah es dann auch mit den Trachten auch in die Richtung aus. Und die Frauen hatten große Wangen, rote. Also ich denke mir, dass die rot waren, weil es ja Schwarz-Weiß-Bilder waren. Und auf dem Pferd kam sie dann an als Braut. Und das habe ich mir so romantisch irgendwie zusammengereimt, dass ich dann irgendwas Indianisches hätte. Und ich mag eigentlich auch eben die Bedeutung von den ganzen Wörtern. Das heißt, meine Mama, die kommt aus Beyoğlu, dem Herrendorf. Mein Papa kommt aus Karakaya, Karaya im Dialekt, dem dunklen Felsen. Ja, und ich selber, ich bin aus Arbon. Arbor Felix, der glückliche Baum. Und es geht wieder auf, die ganze Geschichte. Das gefällt mir sehr gut. Dorf. Das ist die Naturliebe, die dann halt auch mit meinen alevitischen Wurzeln sehr, sehr tief verbunden sind. Die Liebe zum Dorf und meinen Eltern. Das heißt, wenn wir irgendwie früher alle 4 Jahre mal irgendwie die Kohle zusammengekriegt haben, um in die Türkei zu fliegen, waren wir halt immer im Dorf. Und das war noch wirklich ohne fließend Wasser, ohne Strom. Das war für mich Campen hoch 10. Das ist halt, ja, mit der roten Erde, all das, die Wärme, die Kälte am Abend, die Natur spielt da eine ganz große Rolle. Und die Bedeutung halt auch, heilige Sachen in der Natur und jeder Stein und jedes Tier hat eine spezielle Bedeutung im ganzen Verständnis von Dreifaltigkeit, die es im Alevitentum gibt. Für mich ist ja nicht eine Rückkehr, sondern ein Besuchen vom gleichen Ort. Meine Schwester ist da geboren, sie kam mit meiner Mama als Familiennachzug, als sie 6 Jahre alt war. Ja, für sie ist es eine Rückkehr, wenn wir damals ins Dorf zusammen gingen. Für mich war es ein immer wieder Neuentdecken der Spuren von meinen Eltern. Weil die waren halt sehr gut konserviert da, die Spuren. Das heißt, vom Dorfleben mit den alten Lehmhäusern noch und ja, wo es keine Ecken gab in den Häusern drin, ist alles so abgerundet. Ja, so eng und man war geerdet. Man ging ja dann auch meist barfuß zu Hause. Eines meiner Lieblingsgeruchserinnerungen handelt vom Weizenkochen. Das heißt, da wurden in großen Kesseln wurde das Getreide aufbereitet, gekocht und dann waren da große, große weiße Baumwollstoffe, die ausgelegt wurden in der Mitte vom Dorf, wo es halt sauber ist. Und der Weizen, der gekocht wurde, wurde dann da ausgestreut, um zu trocknen in der Sonne. Das ist halt eine trockene Hitze, das liebe ich auch. Und dann ist im ganzen Dorf der ganze Geruch vorhanden, so intensiv, je nachdem, wie der Wind gerade weht. Und man geht halt immer wieder Stibitze, ein wenig da die Körner picken. Das ist ein sehr intensiver, wohliger Geruch, der mir so in Erinnerung geblieben ist. Und auch überhaupt mit Feuer, mit Holz zu feuern. Selbstgemachtes Brot ist sowas zum Beispiel. Der Duft der extrem eisenhaltigen Erde. Henna von den Altfrauenhänden, die man küsst aus Respekt. Arbon ist viel mehr als eine Industriekleinstadt. Arbon hat mich ja auch mit den Gerüchen geprägt. Vor allem eigentlich auch die Verbindung zum Familienleben eigentlich nochmal. Weil meine Eltern und meine Schwester sind die einzigen nahen Verwandten, die in der Schweiz leben. Immer noch. Mittlerweile meine zwei Neffen noch, ja. Arbon hat mich aber insoweit geprägt, dass ich fremde Menschen als Opa oder Oma bezeichnet habe, als ich klein war. Da war zum Beispiel einer, und ich bin in der Altstadt aufgewachsen in Arbon, die wunderschön ist. Wir haben den See, wir sind wieder naturverbunden nah. Ich konnte relativ frei aufwachsen. Da war ein alter Mann, dem ich scheinbar Opa genannt habe. Und der hat immer Pfeife geraucht. Und wenn der halt durch die Gassen ging in der Kleinstadt, in der Altstadt, dann lag der Pfeifengeruch in der Luft. Und immer wenn ich den eingeatmet habe, wollte ich da halt auch sehen, ob der jetzt gleich um die Ecke kommt oder noch irgendwie da stehen geblieben ist. Und der war halt immer lieb zu mir. Das war dann mein Schweizer Opa quasi. Das Problem war ja, dass man alleine aufwächst, während alle anderen, die, sage ich mal, in der klaren Differenz Schweizer Freundinnen und Freunde mit den Verwandten aufwachsen, die sie ganz in der Nähe haben, aber die dann halt nicht so schätzen wie ich, die halt die Verwandten nicht in der Nähe hat. Und das ist halt so im Unterschied zu, wenn wir in die Türkei gingen. Dann kam halt jeder mit Schnauz zum Beispiel, war dann irgendwie dein Onkel. Und es gibt ja die Unterscheidung zwischen mütterlicherseits Onkel, väterlicherseits Onkel und ganz viele verschiedene Verwandtschaftsgrade, die man im Deutschen gar nicht richtig ausdrücken könnte in einem Wort. Und das hat mir schon gefehlt. Woher ich komme, hat ja für mich selber nicht so eine Rolle gespielt. Ich wurde nie als die andere wahrgenommen, glaube ich, weil das waren In der Altstadt, man kannte alle Kinder und alle kleinen Gassen da und war bei jedem zu Hause mal spielen. Die stellte sich erst später und sie wurde eher an mich herangetragen, als dass ich selber die Differenz wahrgenommen habe. Weil ich für mich war ja ich und ich konnte ja Deutsch und hatte keine Mühe und habe das nie wahrgenommen, auch nicht irgendwie vom Äußeren oder aufgrund, dass sie dachten, dass meine Eltern nicht so gut Deutsch können. Und da war ja auch ein Kindergarten, der ein bisschen durchmischter war, weil wir aus der Altstadt, wir wurden mit dem Kindergartenbus abgeholt und hatten das riesen Glück, den Seekindergarten zu besuchen. Der war halt, wie gesagt, nah am See und da war auch ein kleiner Wald. Und da war eben auch die Katharina und der Liridon. Und das waren halt auch zwei Namen, die ich sonst nicht kannte. Und dann fällt Gülten auch nicht so auf. Und man muss sich gar nicht irgendwie immer begründen. Arbon war ja ein Magnet für die damaligen sogenannten Gastarbeiter. Da ist der Forster, der große Kühlschrankhersteller, mittlerweile Küchen. Das war der Ernährer eigentlich in Arbon. Und die haben viele Jahre da gearbeitet, meine Mama auch. Die Selbstständigkeit kam dann damit auch als Frau, die Emanzipation, als finanziell mit der Zeit unabhängigere Person, die halt nochmal irgendwie, glaube ich, alte Strukturen aufgebrochen hat, wenn ich mir vorstelle, dass sie zwei im Dorf geheiratet haben, wo halt andere Sachen vorgeherrscht haben als jetzt in der Schweiz, auch mit dem irgendwo Zwang, dem finanziellen Zwang, dass beide Elternteile arbeiten mussten. Und die Eltern, die riechen dann extrem nach Metall, wenn sie mittags nach Hause kommen, um zu essen. Ein extrem metallischer Geruch. Ja, Emanzipation verstanden von meiner Mutter nicht als Gegenposition zu meinem Vater, weil sie hatte schon immer die Hosen an. Da musste sie sich gar nicht wirklich emanzipieren, aber ich glaube, für das Bild gegen außen, das halt so eine, in Anführungszeichen, türkische Familie aufrecht zu erhalten hat. Dadurch, wo diese Linien wurden stärker für die Frau interpretiert, glaube ich, mit der Arbeit in einer Fabrik. Ich glaube nicht, dass Frauen, die Emanzipationserfahrung gemacht haben, ganz andere Sachen gemacht hätten, als wenn sie im Dorf geblieben wären, sondern sich mehr Mut angeeignet haben, um eine Richtung einzuschlagen, die eh schon in ihnen geschlummert hat. Es war schon immer was da, vor allem wenn ich an meine Mama denke. Es ist irgendwie eine kollektive Bewegung. Man ist nicht alleine in der Position, sondern man teilt das mit eben den anderen Fabrikarbeiterinnen. Dass man sich trifft, dass man sich vermehrt halt auch über die Arbeit statt nur über die Familie unterhalten kann. Dass man das Geld, das zu Hause, das Einkommen gemeinsam verwalten könnte, wenn man wollen würde. Die Lust auch, die man spürt, wenn man anders wie gebraucht wird als nur als Mutter oder nur als Köchin oder Putze. Und dadurch auch die Frauen untereinander dann vielleicht sich auch nochmal hochschaukeln mit den Erfahrungen und zu Positionen kommen, glaube ich, die sie sich vorher gar nicht vorstellen konnten. Ich kann es nicht genau benennen. Vielleicht war das, dass dann die eine mal doch noch den Fahrausweis oder den Führerschein gemacht hat, die andere sich vielleicht behaupten konnte und sich getraut hat, Jahre später sich scheiden zu lassen von ihrem Mann, wie auch immer. Meine Mama hat die Hosen an, weil sie eine starke Frau ist, die keine Angst hat, auch laut zu sein, keine Angst hat, für andere einzustehen. Und mein Papa ist gleichzeitig der Clown per se, der Lustige, der nie streng sein will, so auf der Vorderbühne, sag ich mal. Und ihr das auch lässt, vor allem zu Hause. Und gegen außen auch keine Mühe hat, das ein bisschen durchscheinen zu lassen. Und er war halt immer gern der Liebling, gern der Clown, gern der Witze gerissen hat. Und ja, mit der Zeit war es dann halt auch so, dass er durch die Arbeit in der Fabrik zum EV-Rentner wurde. Ganz klar dadurch. Er hatte mehrere Operationen, die dann auch nicht irgendwie gut verlaufen sind. Seit ich klein bin und mich richtig an erinnern mag, ich habe Erinnerungen, wie er am Mittagstisch von der Arbeit kam. Meine Mama war aber auch am Arbeiten und danach war er immer da. Das heißt, er musste dann schnell mal lernen, Reis zu kochen, wie meine Mama. Und dann kam dann auch so ein bisschen das Wetteifern darum, wer besser kochen kann, weil er halt zwangsläufig diese Rolle des Kochs übernehmen musste für die Familie. Und das hat, glaube ich, auch sehr dazu beigetragen, dass sich diese Positionen umgekehrt haben. Also nicht nur die Emanzipation einer Frau durch die Lohnarbeit, die sie erfahren konnte, sondern auch gleichzeitig die Rückbesinnung eines Mannes, der nicht mehr arbeiten kann. Es ist beides gleichzeitig geschehen, glaube ich. Für mich gab es durch die Umkehrung der Position von meinen Eltern, was per se als Frau oder frauenartig oder männerartig gilt, gar nicht groß was zu lernen, weil ich kann es ja nicht anders. Ich kann es nur in der Differenz zu anderen Familien, konnte ich den Unterschied irgendwie feststellen. Aber dann kam mir gleichzeitig auch das Unvermögen, den Unterschied zu Familien mit oder ohne Migrationsvordergrund sich vorzustellen. Also kam es mir gar nicht drauf an, ob typisch die typischen Geschlechterrollen in der Schweizer Familie vorhanden waren oder in der türkischen Familie. Bei uns war es halt anders. Bei Schweizer Freunden zu Hause gab es ganz andere Dinge, die für mich die Differenz hergestellt haben, als dass der Vater nicht da war, mehr bei der Arbeit war als die Mutter. Die wohnten in einem Haus. Die hatten die Großeltern im Nebenhaus. Das waren halt ganz andere Sachen, die mein Interesse erweckt haben. Die hatten noch ein Segelboot. Die hatten Angeln und ganz viel Spielsachen und Bastelzeug und Bücher. Das machte vor allem den Unterschied aus und nicht die Geschlechterzuteilung in der Familie. Ich war dann im Türkischunterricht, heute offiziell als HSK, heimatsprachliche Kulturunterricht, bezeichnet. Und bei meinen Eltern hieß es, ja, ist doch gut, die lernen ein bisschen besseres Türkisch, als das wir ihnen vermitteln können. Und es war alles schön, weil der Lehrer, der Hauptlehrer, Lehrperson damals, war ein ganz aufgeschlossener, auf Türkisch Aydın, würde man sagen, ein säkulär denkender Türke. Der kam dann auch mal zum Café bei uns vorbei, alles angenehm. Und als ich dann im HSK-Unterricht war, stellte sich dann die Frage, ob ich dann weiter teilnehmen werde oder nicht. Und das, weil ich eines Tages nach Hause kam und ganz stolz meiner Mama erzählt habe, Mama, Mama, schau mal, was ich auswendig gelernt habe heute in der Türkischschule. Und man sagt, ja, was denn? Und ich habe angefangen, Elhamdülillah, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es weitergeht, irgendwie was Muslimisches ihr da vorzureden als Vers quasi. Und sie meinte dann immer ganz leise, nein, nein, das sind wir nicht. Oh Gott, Kind, was hast du da gelernt und so. Für mich war es dann, was denn, das macht doch Spaß, es klingt so andersartig. Und ich habe das wie ein Samichlaus-Vers, den ich auch im Kindergarten mal gelernt hatte, mit dem ich auch nicht viel anfangen konnte, den halt toll gefunden eigentlich. Bis dann die Differenz eben von der Schulleitung her an uns herangetragen wurde, dass es hieß, wer nicht am Koranunterricht teilnimmt, der darf auch nicht mit Diplom abschließen, die Türkischschule. Und das war dann auch zu der Zeit, wo politisch in der Türkei ganz viele grausame Sachen auch geschehen sind und die Differenz zwischen der Mehrheitsreligion und Minderheitsreligionen ganz groß wurde. Und dann wurde ich halt von der Türkischschule genommen, zwangsläufig. Ich glaube, das Alevitentum ist ein riesengroßer Brückenbauer. Zum einen kulturell und zum anderen, was man irgendwie religiös oder sich auf dem Weg befindet, würde man alevitisch sagen, was das auf der Seite bedeutet. Kulturell habe ich es mitgekriegt durch die Nähe zur Natur, durch die Offenheit meiner Eltern, andersartigem, in welcher Ausprägung auch immer, irgendwie Offenheit an den Tag zu legen, nett zu sein, ein guter Mensch zu sein, Gleichberechtigung auszuleben in dem Sinn auch. Und später auch mit der religiösen Gleichbehandlung, dass man sagt, es macht es mir sehr viel einfacher, aus der alevitischen Position andere zu verstehen, andere gleich zu behandeln, um mich selber auch nicht als etwas Besonderes wahrzunehmen. Und da ein großer Teil dazu beigetragen hat, die halt nach 93 entstandenen alevitischen Kulturzentren, weil die wollten es aufrechterhalten in einer Zeit, wo es halt ganz schwierig war, weil die Vereinsstrukturen entstanden ja aufgrund des Sivas-Massakers und meine Eltern, die zwei Dörfer, die ich genannt habe, die sind im Gebiet von Sivas.
Am 1. Juli 1993 machten sich knapp 100 alevitische Künstler, Schriftsteller und Musiker auf den Weg nach Sivas. In Sivas sollte das vierte Kulturfest zu Ehren des alevitischen Dichters Pir Sultan Abdal stattfinden. Der erste Tag der Veranstaltung verlief ohne jegliche Probleme. Die Musiker gaben ihre Konzerte, die Schriftsteller unterschrieben ihre Bücher an ihren Ständen. Am nächsten Tag gingen die Künstler früh los, um ihre Stände wieder aufzubauen. Während der Vorbereitung kamen mehrere Zivilpolizisten auf die Schriftsteller zu und mahnten sie. Sie sagten, die Menschen versammeln sich in den Moscheen. Sie reden mehr über euch als über das Gebet. Packt eure Sachen und geht. Es ist für eure Sicherheit.
Die Künstler packten alles zusammen. Also ich konnte meine eigene Community ein bisschen besser kennenlernen und auch mich selber im Unterschied, wie ich zu denen bin und wie ich auch zu Schweizern und Italienern und so weiter mich verhalte. Und auf der anderen Seite, dass halt die Leute endlich mal drüber reden. Was ist das für ein Massaker? Weil als Kind wächst man auf im Verein, damals mit Bildern von 33 ermordeten Menschen vom Sivas-Massaker und merkt, es gibt immer wieder Tage, an denen alle trinken und gut feiern und Feste haben. Und an anderen Tagen wird da geweint und alt. Weinlieder, poetisch oder auch so im Singsang, wenn jemand so Trauerlieder eigentlich gesungen.
Nun fingen die Fanatiker an, die Steine, die vor dem Hotel lagen, auf das Hotel zu werfen. Dabei schrien sie Aziz Sivas sana mezar olacak, sizi yakacağız.
Und das am gleichen Vereinsort. Und bis ich das einschätzen konnte als kleines alevitisches Mädchen, ging es lange, weil die Leute haben sich nicht so getraut, darüber zu reden, mit den Kindern sowieso nicht. Viele Menschen, die halt aus dörflichen Regionen in die Schweiz kamen, kannten halt nur die Art, wie es bei ihnen ausgelebt wurde und konnten das nicht irgendwie abstrahieren auf eine andere Ebene. Wenn die einen Dede hatten, dann hat der das so gemacht und sie dachten, das Alevitentum macht. So macht man das im Alevitentum. Andere hatten vielleicht eine Anna und dann war es halt sehr weiblich konnotiert vielleicht auch.
Zum gleichen Zeitpunkt errichteten Muhlis Akarsu und Kommissar Mehmet eine Barrikade vor die Eingangstür des Hotels, damit die Fanatiker nicht die Tür einbrechen konnten.
Das Sivas-Massaker ist ein Schnitt für die Aleviten in Europa und in der Türkei, weil sie quasi wie Phönix aus der Asche sich wieder irgendwie neu organisieren konnten, sich Mut angeeignet hatten. Und das Traurige daran ist halt, dass erst durch ein schlimmes Erlebnis oder eben offiziellen Mord und Massaker die Leute irgendwie lernen, zusammenzustehen und sich nicht unterdrücken zu lassen und füreinander auch einstehen und solidarisch sich zeigen. Egal, ob die in der Schweiz lebenden, in ganz Europa oder halt dann auch in die Richtung Türkei.
Das waren zum Beispiel Muhlis Akarsu, Hasret Gültekin und Nesim İçimen. Gegen 19 Uhr wurden Brandsätze aus der Menschenmenge der Fanatiker gegen das Hotel geworfen. Da das Hotel aus Holz gebaut war, breitete sich das Feuer schnell aus.
Diejenigen, die eigentlich in der Türkei leben, ja dann auch am meisten Support brauchten, weil es hier politisch einfacher ist, den Glauben auszuleben oder sich überhaupt erkenntlich zu zeigen als Alevitin, Alevite. Das konnte man in der Türkei lange nicht. Das konnte ich auch nicht verstehen, wenn ich dann als Teenie da war und mit einem gewissen Stolz oder einfach nicht mit einem Blatt vor dem Mund davon reden konnte. Und da hieß es halt immer noch, psch, psch, psch, sag das nicht und gib dich nicht erkenntlich, weil sonst werden wieder unsere Häuser markiert und wer weiß, was dann noch kommen kann. Ich glaube, das war der erste Moment, wo ich mich selber als Alevitin bezeichnen konnte, steht ganz eng im Zusammenhang mit dem ersten Gottesdienst. Das klingt auf Deutsch komisch, mit der Djem-Zeremonie, wo man das körperlich auch sehr, sehr mitkriegt und mitfühlt eigentlich. Und das ist vor allem eine sehr auf musikalischer Ebene getragene Religion, die halt quasi unser ungeschriebener Koran sind die Deish, sind die Lieder, die Alevitischen, sagt man. Und das hat für mein eigenes Verständnis, mich selber als Alevitin wahrzunehmen, einen eine große Rolle gespielt, weil ich dann auch gespürt habe. Und nicht nur, ich habe zu wenig Wissen darüber, ich brauche mehr Bücher, ich muss mich einlesen, mit anderen reden, weil das nimmt kein Ende. Man kann nie genug darüber wissen oder mit genügend Menschen darüber geredet haben. Man muss es erfahren, man muss körperlich die Erfahrung gemacht haben, finde ich. Der Hauptgedanke ist, dass man reinen Herzens an der Djem-Zeremonie teilnimmt. Dass auch der Dede oder die Anna, die geistliche führende Person von Djem, immer nur in der Kommunikation mit der Community das Einverständnis, die Einvernahme eigentlich einholt, um das zu leiten, um weiterzumachen, um gewisse Probleme zu lösen. Und es ist so musikalisch und körperlich erfahrbar, dass es eigentlich nicht darauf ankommt, welche Worte genau gesagt werden, sondern ein Urverständnis geteilt wird, dass das nicht irgendwie auswendig lernen beinhaltet und dass man eben auch als Kind erfahren kann. Das Alevitentum beinhaltet in sich, ich glaube, von Grund auf schon die Fähigkeit, als Mensch kritisch zu denken. Und das war für mich, wow, toll. Ich darf denken und hinterfragen und es soll auch weitergehen. Oft gab es halt nicht so unbedingt eine Person, die dann darauf antworten konnte, aber das war wiederum ein Grund, mehr in sich reinzuhören und mehr sich selber auch in Frage zu stellen. Und das Größte am Alevitentum, man versucht, ein perfekter Mensch auf Erden zu sein. Und alles andere ist dann eher beiläufig. Ich glaube, das Alevitentum ist so offen, dass man nicht gläubig, religiös oder irgendwie sein muss. Man kann es auch nur spüren und gerne alevitische Lieder hören. Man muss sich nicht offiziell als Alevitin bezeichnen dafür. Ich glaube, das trägt das Menschsein, das bewusste Menschsein ist das A und O, glaube ich. Und ich glaube, das gibt in vielen anderen Religionen auch so ein bisschen Hürden oder Bewusstseinsebenen, die man zu erlangen hat, um dieser perfekte Mensch zu sein. Aber das Schöne daran ist, egal wo man sich auf dem Weg befindet, ob man sich bewusst auf dem Weg befindet oder nicht, das Schöne ist, es wird nicht per se ausgeschlossen. Du bist nicht exkludiert, egal wo du dich auf dem Weg befindest. Und du musst nichts machen, um dann irgendwie in den Himmel zu kommen oder andersrum in die Hölle, wenn du was schlecht gemacht hast. Ich habe lange wenig türkischstämmige Freundinnen und Freunde gehabt. Und das hat vielleicht dazu beigetragen, dass ich voreingenommen oder vorurteilshaft den Türkinnen und Türken gegenüberstand. Wobei eben Türken auf Deutsch ist wiederum sehr komisch. In der Türkei würde man sagen, aus der Türkei stammend, Türkele, um all die Völker und Ethnien in die Türkei mit einzuschließen. Deshalb mag ich das Wort Türken sowieso nicht. Und das war für mich immer, die sind ganz anders, die kommen aus anderen Familien, Verhältnissen. Ich hatte viele italienische Freundinnen zum Beispiel und sonst woher. Aber die Türken, die waren mir immer ein bisschen unangenehm. Die wollten dann immer türkisch reden, obwohl das halt nicht immer das Erste ist, das ich als Gemeinsames irgendwie empfinde oder hochhalten will. Weil entweder mag man draußen spielen oder nicht, aber dann gab es andere Sachen, die wichtiger waren als die Nationalität. Und ich bin halt überhaupt nicht nationalistisch aufgewachsen. Finde immer noch die türkische Fahne, aber auch die Schweizer Fahne ein bisschen. Habe ein komisches Verhältnis eigentlich zu Nationalismus an sich. Und wenn sich halt Leute dann aufspielen mit der Herkunft, dann konnte ich das noch weniger verstehen. Weil ich bin ja halt nicht nur türkischsprachig, ich bin halt nicht nur Kind von türkischen Eltern, sondern ich bin halt im Städtli Zabern aufgewachsen. Die Begründung, wieso dass mir Nationalitäten nicht besonders wichtig sind, liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Tochter von meinen Eltern bin, die das nicht vorgelebt haben, die mich nicht gezwungen haben, irgendwie Atatürk-Verse auswendig zu lernen oder vorzutragen, die, obwohl sie nicht aus politischen Gründen geflüchtet sind, sich solidarisch mit politischen Flüchtlingen gezeigt haben, dass immer wieder mal jemand bei uns übernachtet hat. Was war eine Solidarität da für Übernationalitätsgrenzen hinausgehende Geschichten? Und da waren halt die Menschen, die politisch geflüchtet sind. Ehrlich gesagt habe ich die Schweiz in einer speziellen Situation, wie sie ist, als Demokratie und direkte Demokratie und neutral und super quadratische Flagge und alles gar nicht so wahrgenommen. Für mich war das immer, im Unterschied zur Türkei, hat die Schweiz keine politischen schlimmen Tragödien erlebt oder immer noch Krisen auszustehen oder Minderheiten, die sie nicht beschützt und so weiter. Ich habe die Schweiz eigentlich politisch gar nie ernst genommen. So kam es dann auch, dass ich beim Einbürgerungsgespräch, das ich nicht so bewusst wahrgenommen habe als offizielles Gespräch, gesagt habe, die Schweizer Politik, die interessiert mich gar nicht wirklich. Da passiert ja gar nichts Schlimmes, als dass ich mich darum zu kümmern hätte. Ich muss ja nicht einstehen für Menschen, die unterdrückt werden und so weiter. Oder ich habe zu wenige Menschen gekannt, die in der Schweiz auch unterdrückt werden. Für mich war politisch die Türkei so von einer großen Bedeutung, dass das Spezielle an der Schweiz eigentlich flöten ging. Und wiederum das im Unterschied zu einem Land, das ich als angenehm empfinde, aber ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Ich muss ja nicht dankbar sein, dass ich hier bin und den Schutz genieße, Sicherheitsgefühl, keine Nationalismen, keine Angst vor Ermordung und so weiter. Für mich ist das ja auch stinknormal wie für andere, die hier aufgewachsen sind. Aber im Unterschied schaut man dann halt zu Hause türkisches Fernsehen um 6.30 Uhr unbedingt und all die politischen News und Flash, Flash, Flash und da ist wieder jemand ermordet worden oder keine Ahnung. Ja, die schlimmsten Geschichten, die man halt hört, die prägt ein Kind sehr. Meine Einbürgerung fand nicht vor einer, also das Gespräch fand nicht vor einer Kommission statt. Die große Suche und die schwierige war, Referenzen zu finden, weil ich halt als Schulkind keine reine Schweizerinnen kannte, die nicht eingebürgert waren, um mir da als Referenz Angaben machen zu können. Ich glaube, eine A4-Seite mussten die schreiben. Das heißt, ich musste als Teenie, und das war halt schon ein bisschen peinlich, die Eltern von meinen Freunden fragen, ob sie denn irgendwas über mich schreiben könnten. Das war ein ekliges Gefühl, weil man ist halt jung und die sind alt und die kennen einen auch gar nicht so richtig, weil man halt vielleicht mit den Kindern irgendwie Scheiße angestellt hat oder keine Ahnung. Und zum Glück haben sich da zwei bereit erklärt, so eine A4-Seite zu schreiben. Und dann wurde da schön abgestimmt und die Leute gingen dann extra auch an die Abstimmung. Und dann wurde ich weiß gar nicht, wahrscheinlich vorher zu einem Gespräch in das Gemeindehaus eingeladen. Und das macht einem schon ein bisschen Eindruck als Teenie, eingeladen zu werden ins Gemeindehaus. Und ich habe das ganz locker genommen, weil ich nicht wusste, also gar nicht bewusst war, dass es ein offizielles Gespräch war, sondern der hat mich halt Sachen gefragt, wo ich mit meiner frechen Schnauze irgendwie locker antworten konnte. Ja, die Türkei ist für mich halt nur ein Ferienland. Was ja ein bisschen stimmt, aber was man auch hört, dass man sagen sollte, weil es gern gehört wird. Ich weiß ja noch nicht, wo ich mich befinde. Was will denn der mich fragen, wo ich mich zu befinden hätte oder ob meine Antwort gut genug ist oder nicht? Und darum habe ich dann halt auch irgendwie erzählt, dass ich die Schweiz gar nicht politisch so interessant finde oder ernst nehme. Die Distanz zur Schweiz ist insofern geblieben, als dass ich gemerkt habe, dass ich in der Türkei nicht so viel bewegen kann. Und das war dann so der Anstoß, wo ich gesagt habe, ja, lieber im Kleinen, lieber in meinem Umfeld, wo, das ist vielleicht auch ein bisschen der egoistische Anteil davon, wo ich das Wirkungsfeld eher mal mitkriege als in der Türkei, wo Leute schon seit Jahren sich aufopfern und schon großes erleiden mussten für den politischen Kampf. Und das war irgendwie nicht im Verhältnis zueinander. Und ich empfand es wie auch unter anderem meine Pflicht, hier etwas zu bewegen, weil auch in meinem Umfeld wird Unrecht getan. Eigentlich erst im Großen, als ich dann fürs Studium nach Basel gezogen bin, da konnte ich wie so ein Feld für mich finden, wo das türkische Engagement sich mit dem Schweizerischen irgendwie verbunden hat. In alevitischen Organisationen war dann halt ein bisschen mehr die Vereinsarbeit im Vordergrund. Und später dann in Basel dann mehr in Berührung mit der studentischen Bewegung, mit sozialistischen Bewegungen in der Schweiz. Sich nicht zu tief mit der türkischen Politik zu identifizieren, war ganz klar egoistischer Selbstschutz. Weil innerlich zerreißt es einen. Und dann sucht man sich Alternativen, um ein bisschen was zu bewirken, um ein bisschen den Menschen da Gehör zu verschaffen, um wenigstens Solidarität zu zeigen und so weiter. Es ist ein Handlungsfeld, das nicht viel Spielraum lässt. Und natürlich gibt's, ich weiß nicht, ob das irgendwie nur meine Wahrnehmung ist, ob das andere teilen, aber dann gibt's die Frage, ob man dann runtergeht und vor Ort dann ist und entsprechend sich wirklich mit Leib und Seele für etwas einsetzt, für andere Menschen einsetzt. Oder ob man hier, weil man die Ausbildung hier genossen hat, dann etwas anderes bewirken kann. Es klingt dann immer so komisch und ich kann es immer noch nicht annehmen, aber man dreht an einer Schraube, die ganz woanders ist, als wenn man unten vor Ort wäre und einstehen würde. So wie viele Menschen vor uns auch schon und immer noch.
Von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Ur Gültekin und Christoph Keller, zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.